neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern gleich zu dritt im Doppelpack im virtuellen Raum sitzen Ron und Rosi vor mir. Und die haben sich gemeldet und wollen mir ihre Geschichte erzählen. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Guten Tag.
Guten Abend oder wann auch immer.
Genau, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ihr habt euch bei mir gemeldet, um, ja, warum eigentlich? Also natürlich, weil ihr auch natürlich eure Geschichte erzählen wollt. Und jetzt geht das alles so ein bisschen anders vonstatten. Fangen wir mal bei Rosi an, würde ich einfach mal so behaupten. Wie bist du zum Rollenspiel gekommen?
Tatsächlich über Ron, als er eines Tages vor meiner Tür stand. Ich hatte ihn vorher noch nicht und mein damaliger Mitbewohner war Spielleiter bei DSA. Und Ron war einer der Spieler und stand dann halt eines Tages vor der Tür. Und dann war ich neugierig auf das Rollenspiel an sich und auf den Spieler dahinter.
War sehr schön. Also eigentlich mehr so wirklich durch Zufall.
Ja.
Kann man schon so sagen. Okay, und Ron, wie ist es bei dir gewesen? Wieso standst du dann auch mal da vor der Tür?
Naja, weil wir hatten, also beziehungsweise mein Spielleiter war halt ihr Mitbewohner.
Mhm.
So, ganz klassisch. Weiß ich nicht.
Aber wie bist du zum Rollenspiel gekommen?
Ja, wie bin ich zum Rollenspiel gekommen? Also ich habe schon immer gerne Computerrollenspiele gespielt. Das erste Mal von DSA habe ich auch gehört Mitte der 90er. So, und da hat mich das aber noch nicht so gekickt. Ich habe mich damit noch nicht befasst gehabt. So, und dann kam ja irgendwann Drakensang raus, das Computerspiel.
Hm.
2008 oder so, und dann habe ich gesagt, okay, ich suche mir jetzt mal eine Runde. Hat noch einen anderen Kumpel gefragt, ja, und dann habe ich irgendwann halt den Spielleiter kennengelernt, und das war, ja, genau, so 2008, 2009 oder sowas. Ja, so ein ganz klassisch über DSA 4.1.
Ah, sehr schön. Ja, schönes System. Bin ich auch mit angefangen.
Ja, spiele ich jetzt schon lange nicht mehr.
Vor 8 Jahren ungefähr. Ja, sehr cool. Sehr schön. Und ja, ihr habt euch dann übers Rollenspiel kennengelernt. Das habt ihr ja auch geschrieben. Und dann standst du da vor der Tür und hallo, hier bin ich, Pen and Paper spielen.
Ja, so genau. Ich bin dein Mann fürs Leben.
Und wie lange ist das jetzt her?
13 Jahre.
Ja.
Seit einem Jahr verheiratet, ja, anderthalb. So in etwa.
Sehr schön. Cool. Also, das ist auch sehr, sehr selten, möchte ich, glaube ich, behaupten, dass man sich übers Rollenspiel kennenlernt. Durch einen Zufall ist es ja einfach.
Ja.
Und dann so lange einfach zusammenbleibt, ne?
Ja.
Auf jeden Fall eine schöne Story.
Wir nehmen unser eigenes Rollenspiel und erleben jeden Tag neue Abenteuer.
Ja, das stimmt. Wer tut das nicht? Gibt es denn in deiner Laufbahn, Ron, noch andere Systeme, die du gespielt hattest?
Bis jetzt? Ja, ganz, ganz viele andere. Also wir haben auch ganz viele One-Shots gespielt über Shadowrun, Hexen 1733. Ich biete selber auch mal hier und da eine andere Runde an, sowas wie die geheime Welt der Katzen, was ja ein Fate-Szenario ist. Troubleshooters, was von Green Gorillas rausgekommen ist, und noch einige habe ich auch schon mit ausprobiert, ja.
Mhm. Und bei dir, Rosi, gibt's, also Es ist ja jetzt wahrscheinlich sehr 1:1, glaube ich.
Genau, er ist quasi mit meinem Spielleiter oder mein Mitspieler. Deswegen.
Und alles, was er spielt oder du spielst, ist dann alles zusammen dann.
Oder gibt es, nicht alles, aber meistens.
Wollte ich gerade fragen. Es gibt dann wahrscheinlich auch irgendwo Wege oder Interessen, die dann ein bisschen auseinandergehen.
Ja, wir probieren beide halt sehr gerne neue Dinge aus. Also angefangen habe ich tatsächlich mit Plüsch Power Plunder.
Oh, schön. Ich
habe damals in einem Bärenmacherladen gearbeitet, wo man Teddybären zum Leben erweckt hat. Und natürlich kamen Spielleiter und Spieler dann gleich so, oh, wir haben da das passende Spiel für dich. Und so bin ich dann da reingekommen.
Vom lieben Herrn Ralf Sandfuchs.
Ja, genau.
Den hatte ich ja auch schon bei mir zu Gast.
Ja, schön.
Na, Folge 4, kann man sich gerne anhören, wie man mich also ganz, ganz einfach sprachlos kriegt.
Okay. Ja, gut. Ja. Der hat ja schon ein bisschen mehr Erfahrung. Auch ich höre gerade Gedankenspiele-Podcast, was ja auch mit ihm ist. Mhm. Auch sehr recht interessant.
Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz interessante Type. Schaut euch auf jeden Fall Arbeit von dem an. Der macht ganz, ganz tolle Arbeit. Wenn ich überlege, der hat 15 Jahre für eins meiner Lieblingssysteme Rollenspielabenteuer geschrieben. Da schlug mein Herz schon etwas höher.
Ja, Call of Cthulhu ist... Ich habe es noch nie so richtig ausprobiert. Aber so richtig kicken würde mich das jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich würde es mal vielleicht mal richtig ausprobieren. Ja, aber so irgendwie so, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so, wo ich sagen würde, das muss ich machen.
Hm. Ja, das ist nicht jedermanns Sache, das ist wohl so. Aber da kommt mir gerade eine andere Frage. Ihr spielt ja jetzt schon einige Jahre zusammen Rollenspiel und ihr lebt auch zusammen. Gab es da im Rollenspiel am Tisch mal Situationen, die ihr abseits vom Tisch mitgenommen habt? Also so richtig, ich sag jetzt mal, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wirklich mal so ein Konflikt, den ihr beide als Charaktere hattet und die dann mit rausgenommen habt?
Als Charaktere, also da ich meistens Spielleiter bin, kommt das eher weniger zustande, aber das eine oder andere Mal schon. Denke ich, wenn ich jetzt Spielleiter bin und sie Spielerin und sie mir dann irgendwie mal Gedanken zuwirft.
Mhm.
Ja, so von wegen, die sie hat oder so. Aber jetzt nicht so, dass es wirklich ein Streitgespräch wäre.
Ja, also eher so ein, hey, hör mal, das und das fand ich jetzt nicht so dolle oder... Irgendwie sowas könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ja, so eine Richtung. Aber Ron ist da auch so ein Spielleiter, der am Ende dann immer sagt, so, gib mir mal alle Feedback, also von allen Spielern dann. Damit dass ich halt eben eventuell auch verbessern kann oder weiß, ne, was mache ich beim nächsten Mal anders, was mögt ihr nicht so und so, deswegen. Ja. Also da, aber im Spiel bin ich dann halt in Character, das hat dann nichts mit meinem Real Life zu tun, das sind dann zwei verschiedene Paar Schuhe.
Richtig, also ja. Ich denke, wir können auch schon ganz gut trennen.
Ah, okay. Ja, das ist ja eigentlich die Grundprämisse der Frage gewesen, ne? Weil es gibt ja auch vielleicht Leute, die das dann einfach vom Tisch abseits mitnehmen. Aber ich kann das mit meinem guten Kumpel, den ich auch über das Rollenspiel kennengelernt habe, kann ich das eigentlich auch sehr gut trennen voneinander. Ist eigentlich ganz schön, solche Sachen. Gibt's in der von den Systemen, die ihr da so gespielt habt, irgendwie ein gemeinsames System, wo ihr sagt, so, da gehen wir immer wieder zurück?
Ja, also solange ihr begleitet, hat uns auf jeden Fall Splittermo und da waren wir auch mit Beta-Tester. Und das haben wir halt sehr lange gespielt, aber dann wurde uns das irgendwann zu langweilig und zu kompliziert vor allen Dingen, weil das mit den Kämpfen mit der Tickleiste halt immer ein bisschen nervig ist.
Mhm.
Also die Hintergrundgeschichte, die Welt und so weiter, was er sich daraus gedacht hat, ist alles super. Auch das System an sich finde ich eigentlich ganz cool. Aber das Tick-System mit den Kämpfen, das ist manchmal sehr langwierig, finde ich. Und wenig dynamisch.
Okay. Also für die Leute mit dem Kampfsystem, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Könnt ihr das mal einmal erklären, auch für die Leute, die es jetzt auch nicht kennen? Also wie läuft das ab, so ungefähr?
Also man wirft wie bei einigen Spielen auch oder bei vielen Systemen Initiative aus. Mhm. So setzt sich auf die entsprechenden Felder. Und jede Aktion, die kostet Ticks. So, ja. Ticks ist im Prinzip die 1 bis 3 Ticks sind, keine Ahnung, 1-2 Sekunden oder sowas oder eine Sekunde, die man dann für die Aktion braucht. Auf jeden Fall, wenn man dann jetzt zum Beispiel eine schwere Waffe nutzt, dann kann die das auch mal 13 Ticks sein, die man dann halt vorgehen muss. So, und dann hat man da 4-5 Spielhunde, die die entsprechenden Ticks vorgehen müssen. Und der Spieler hat dann auch irgendwie 6 Figuren, die er dann auch jede einzeln bewegen muss. Also und das kann das schon teilweise sehr hinziehen. Und wenn man denn damit rechnet, gerade als Spielleiter, dass alle dann auch mitkämpfen werden und dann die starken Kämpfer dann zum Beispiel zurückbleiben, weil sie dann auf was aufpassen wollen, dann kann das noch schon mal ein bisschen länger dauern. Ja. So, und das ist halt auch ein bisschen. Na, wo ich sage, nee, das ist nichts. Das will ich nicht mehr.
Kann auch einen sehr schnell rausbringen aus dem Kampfgeschehen dann? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Eher aus dem, wie heißt das, aus dem Rollenspielgeschehen selber, sodass man dann halt nicht mehr in Charakter bleibt, sondern nur noch denkt, so von wegen, wann ist der Kampf vorbei zum Beispiel oder ne, wie lange dauert das denn noch oder was auch immer.
Ja, das geht mir in DSA tatsächlich genauso mit den ganzen Würfelproben.
Ja.
Dass man da auf 3 verschiedene Attribute würfeln muss und dann mit dem Rechnen und so weiter und so fort. Und in der Zeit hätte man eigentlich schon viel mehr machen können. Ne?
Also genau, richtig. Ja. Wir sind jetzt gerade mit Ultima Ratio zugange. Da haben wir auch 2 neue Spielende gefunden. Und die sind auch, so mein Eindruck, sehr zufrieden damit.
Welches System war? Ich habe das gerade akustisch nicht verstanden.
Ultima Ratio RPG.
Ah, okay.
Sehr cool. Von Heinrich Zöffers Verlag.
Worum geht's da so? Was ist der...
Das ist so ein Sci-Fi, so ein Sci-Fi-Rollenspiel. Das Regelwerk an sich ist relativ frei. Man kann sehr viel machen, aber es ist nicht so sehr mit Regeln überfrachtet, ne, dass man sagen muss, okay, da muss man irgendwie ewig drinne stecken. Ne? Mhm. Das ist, finden wir eigentlich ziemlich cool.
Also tendiert ihr eher zum Rollenspiel mit weniger Regeln statt mit...
Mittlerweile ja. Also ich habe gerne DSA 4.1 oder auch Splittermond gespielt, so ist das nicht. Aber mittlerweile denke ich so, lieber mehr frei. Ne? Mhm. So, bei mir dürfen die Spielenden auch gerne Vorschläge machen oder Anregungen oder sagen, ne, hier... Da ist jetzt, keine Ahnung, eine Bar, da gehe ich rein. Ja, mein Gott, macht.
Ja. Ja, so, ja das finde ich ja bei diesen Open World, das ist ja eigentlich auch das Faszinierende an dieser Open World Geschichte, ne? Dass du wirklich, so wie bei DSA oder bei D&D, sagen kannst, ich gehe jetzt da und da hin und dann mache ich das auch. Ne?
Ja, also genau.
Wirklich, ja, dich frei ausleben lassen kannst. Und klar hast du natürlich irgendwo deinen Auftrag und irgendwo will die Gruppe den natürlich auch erfüllen. Ich habe mal von einer Story gehört oder von einem Charakter gehört, der bei DSA in der Stadt den Schmied umgebracht hat und seine Schmiede übernommen hat und da dann halt eben das Abenteuer verbracht hat. Und die andere Gruppe hat halt gesagt, gut, wir gehen dem Auftrag hinterher. Erstmal ist das scheiße für die Gruppe. So, ja, gut, da ist halt einer, der eigentlich mitspielt. Aber der will halt eben sein eigenes Ding machen, was in dieser Welt halt auch gut möglich ist. Andersrum denkt der Spielleiter, muss sich auch immer zwei Sachen ausdenken. Ne? Also bei dem Schmied ist halt eigentlich ist sowieso nicht so geil, weil der hat halt den Schmied umgebracht, der relativ angesehen war und die Aufträge blieben dann auch aus. Ne? Also ist dann halt ein bisschen doof. Aber ich finde es schön, dieses sich frei ausleben lassen in so einer Open-World-Geschichte. Andersherum ist es genauso schön, wenn du so ein Kammerspiel hast wie bei Cthulhu oder irgendwie sowas. Ne? Also ist genauso geil.
Ja, natürlich. Man muss halt auch immer gucken. Und alles funktioniert natürlich auch nicht frei. Ja, aber ich versuche, wenn ich eigene Abenteuer schreibe oder auch wenn ich vorgefertigte Abenteuer nutze, dass ich die dann halt irgendwie hier runterschreibe, was, also welche Szenen im Prinzip passieren sollen. Aber wo sie passieren, ist mir am Ende dann eigentlich fast egal. Bei der letzten Runde hat es mich aber auch schon in Schwierigkeiten gebracht in der Endszene. Ja, weil ich mir nicht richtig überlegt habe, was passiert, wenn, so ungefähr. So, und die Spielenden haben dann sind dann auf Ideen gekommen, wo ich jetzt gar nicht dran gedacht habe, ja. Und dann hatte ich da nichts, stand ich da nichts. Gut, meine Spielenden, die haben mir dann halt auch Vorschläge gemacht, aber dann habe ich so gedacht, das würde alles irgendwie nicht passen. Na gut, aber irgendwie sind wir dann doch dazu gekommen, dass es weiterging. Ne? Aber war halt irgendwie so ein bisschen frustrierend.
Für beide Seiten. Das kenne ich auch. Ich habe es in einer der früheren Folgen auch mal gesagt, dass die Spieler auf eine Idee gekommen sind, während man mal eben auf Toilette ist und wo man dann als Spielleiter halt drauf reagieren muss. Ne? Und das ist dann halt eben sehr viel improvisieren.
Ist halt so.
Ne? Und ich habe es dann auch gesagt bekommen, dass man das lernen kann, zu improvisieren, und das ist absolut schön. Also Improvisationstalent ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, auch als Spielleitung. Ne?
Ja, aber das ist auch halt ein weiter Weg. Ne?
Ja, aber im ersten Moment ist sowas immer kacke. Also da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, da kann jeder Spielleiter einfach nur zustimmen, nickend, der sagt, wenn die Spieler auf eine Idee kommen, wo man einfach gar nicht mit rechnet. Und so, je oft man das oder egal wie oft man Szenarien durchgegangen ist, ne? Ist einfach so.
Ja.
Wie gehst du denn sowas an, wenn du jetzt so ein Abenteuer schreibst? Hast du da immer so eine Grundidee oder kommen dir die Ideen von irgendwo her oder wie machst du das?
Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so genau sagen. Wenn ich Ideen habe, ja, es gibt da dann immer so eine Grundidee. Mhm. Ne? Soweit kann ich das schon mal sagen. Ich habe bei nächsten Sitzungen vor, was mit Weltraumpiraten zu machen. Was genau, weiß ich noch nicht und wie das Ganze ablaufen soll. Aber ich habe da schon mal so einen roten Faden, wie er sich ungefähr ablaufen könnte. Mhm. Aber das muss ich halt noch genauer ausarbeiten. Da habe ich noch nicht mit angefangen.
Und wie sieht das aus mit Improvisieren? Also wie viel Improvisation steckt in deinen Abenteuern so drin? Wenn du jetzt mal das ganze Abenteuer nimmst als 100% und wie viel ist davon improvisiert?
Also wenn es vorgefertigte sind, sind es, denke ich, mindestens 50%, weil Spielende immer auf andere Ideen kommen. Ja, aber das kommt auch manchmal auf die Spielenden drauf an, weil manche folgen den roten Faden so ohne irgendwie, ne?
Ja.
So, und aber bei dem meisten, was ich selber schreibe, ist bestimmt so 80% mindestens improvisiert, denke ich.
Mhm. So in etwa. Ist sehr cool. Geht mir tatsächlich genauso. Bisschen so 80-90% improvisiert. Ja. Ich habe auch zum Beispiel in meiner Welt, die ich selber mal so im Kopf ausgedacht habe, da fange ich dann einfach an, in der Charakterentwicklung mir vorzustellen, okay, was kann ich mit den Spielern machen? Also da ist dann, ich sage jetzt mal, wirklich 95% improvisiert und vieles entscheiden dann auch nebenbei noch die Würfel. Ne? Also das ist dann so diese Zufallstabellen, ne? Nee, sehr schön.
Zufallstabellen arbeite ich zumindest noch nicht, sagen wir mal so. So weit bin ich noch nicht.
Zufallstabellen sind sehr hilfreich. Also wollte ich mir auch nicht zugestehen, ist wirklich so. Aber wenn man dann, und wenn es erstmal nur für einen W10er ist, wo man 10 Sachen aufschreibt, das und das kann passieren, oder der und der Gegner oder der und der Typ von Humanoid kommt da auf einen zu und. Das macht schon, ist schon hilfreich, auf jeden Fall. Ne? Ja, sehr cool. Wie sieht's denn bei dir aus, Rosi? Bist du eher Spieler oder leitest du auch mal?
Also ich habe es einmal mit einem vorgefertigten Abenteuer bei Plüsch Power Plunder als Spielleiterin versucht. Das war aber wirklich ganz am Anfang. Es war ein Desaster. Ich war sowas von verkrampft und keine Ahnung. Also nee, das war so gar nicht meins. Weil die Spieler natürlich auch alles nicht das gemacht haben, was im Abenteuer stand, was mich dann doppelt überfordert hat, wenn man noch keine Ahnung hat.
Ja.
Aber später dann jetzt, ich glaube letztes Jahr war das, da ist bei Runde ausgefallen und er war ganz traurig. Und dann habe ich dann spontan einfach mal so ein Solo-Abenteuer geschrieben und das dann für ihn geleitet. Aber das waren halt auch nur wir zwei. Aber ich glaube, heutzutage würde ich das vielleicht irgendwann nochmal ausprobieren.
Also wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, würdest du dem denn nochmal eine Chance geben als in Spielleitung?
Ja, das ist ja jetzt auch schon, ne, 13 Jahre her. Also daher, jetzt habe ich ja auch Erfahrung, jetzt weiß ich, wie es geht und dass es alles nicht so strange ablaufen muss und auch, ne, links und rechts geht. Also
ja.
Ich denke, ich werde es irgendwann nochmal ausprobieren.
Ich habe also einen Kumpel bei mir zum Beispiel oder einer von unserer Tischrunde, der sagt auch, ich habe wohl Lust, was zu leiten. Mir fehlt nur noch das passende System, was mir selber gefällt, welches er leiten wollen würde. Ne? Also er hat lange auch gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann und so weiter und so fort. Also meiner Meinung nach, im Grunde kann eigentlich jeder Spiel leiten. Nicht unbedingt als zum Anfang, weil ich finde das sehr schwer. Ich meine, irgendwann, also eigentlich ist er auch doof gesagt, weil irgendwann muss ja mal irgendwann einer angefangen haben, Spiele zu leiten. Ne? Und da kommt eine Katze ins Bild. Hallöchen. Und aber der sagt auch, jetzt hat er das System, da liest er sich jetzt, glaube ich, auch gerade rein und vielleicht kommt er auch nochmal irgendwann als Spielleiter. Und wir spielen jetzt auch seit 8 Jahren, ne? Oder fast 9 Jahre zusammen. Oh. Und also wenn man da Bock drauf hat, dann sollte man das auch mal machen, ausprobieren. Ne?
Ja, richtig. Ja. Also, wo ich mich halt zu Anfang gerade mit schwer getan habe, ist, dass ich unbedingt halt das Abenteuer, so wie es, also das vorgefertigte Abenteuer, wo ich halt, oder fast jeder wahrscheinlich mit anfängt, so leiten wollte, wie es halt da drinnen steht. Und dass man dann auch als Spielleitung nicht an alles denken kann. Na, das funktioniert einfach nicht. Und da muss man sich einfach von lösen.
Ja.
So, und ja. Wie heißt das mittlerweile, diesen Matt Mercer-Effekt? Da muss man sich auch komplett von trennen, ne? Weil wir sind keine Schauspieler.
Nee. Ja. Um Gottes Willen.
Mal, wenn man so will, Laiendarsteller, aber selbst das noch nicht mal.
Nee. Rollenspieler halt einfach, ne? Wir sind einfach Rollenspieler, genau. Jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf, die ist jetzt gerade weg. Das ist immer ganz doof. Ach genau, Rosi, für welches System würdest du denn nochmal leiten wollen? Also hättest du da schon was im Kopf oder wenn ich dich jetzt so auf Anhieb frage?
Ja, also wenn, dann wahrscheinlich mein eigenes. Also ich versuche mich schon seit einer Weile hier an selber was zu schreiben. Und ansonsten, wenn du jetzt noch vorgefertigt hast, ich will unbedingt mal Rache aus der Tiefkühltruhe spielen, aber die Spieler wollen einfach nicht.
Okay, Rache aus der Tiefkühltruhe, welches System ist das? Also ist das ein System?
Nee, oder das heißt, das ist eigentlich gar kein System. Es war mal ein April-Chat, den ich weiß gar nicht, weißt du, wer das ist? Ach, weiß ich gar nicht.
Nee, keine Ahnung. Also das System heißt wirklich Rache aus der Tiefkühltruhe.
Genau, ja. Es geht darum, dass du spielst halt ein Fischstäbchen. Und deine Rüstung ist dann halt Panade und ne, du mit Pommes spießen verteidigst du dich und sowas. Ich mag es manchmal ein bisschen abgedreht.
Es klingt auf jeden Fall sehr witzig.
Ja, eben.
Ja, Definitiv.
Ich meine, ich habe mit Plüsch-Powerplone angefangen, ne?
Ja. Also. Habe ich mich auch schon reingelesen in das Ganze und auch sehr, sehr interessant. Aber Rache aus der Tiefkultur, das ist ja wirklich eigentlich so ein, ja, so ein Fun-Ding. Also das könnte ja, man ja, bestimmt mal in einen Abend spielen. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Ich glaube, das also, kann ich auch nicht so viel falsch machen als Spielleiterin, weil da weiß niemand, was kommt.
Im Grunde ja, kannst du als Spielleitung, du darfst es dir nur nicht anmerken lassen, dass du irgendwas falsch machst.
Richtig. Oder wenn man Ideen von den Spielenden übernimmt, ne, als Spielleiter, weil die Idee dann doch noch viel geiler ist, ne, dass man dann, ne, gut, ich bin da frei raus, die Idee klaue ich mir. Ja. Ja. So, das ist mir eigentlich persönlich egal, ja, weil ich das auch eigentlich toll finde und lobenswert, wenn Spielende sich halt auch was einfallen lassen. Und ne, damit sage ich denen dann vielleicht auch sowas wie, ja, lass dir noch mehr so eine coole Scheiße einfallen.
Ja, also da, das sage ich denen vielleicht auch nicht. Also aus der Spielleitersicht sage ich denen das nicht unbedingt, weil dann merken die halt relativ schnell, okay, wir geben denen gerade Futter für irgendwas, was uns vielleicht nicht gut tut.
Ja? Das ist deren Problem, nicht meins.
Aber deswegen sage ich denen das halt nicht. Mhm. Aber eher, gut, vielleicht am Ende der Kampagne, ne? So von wegen, hey, bist du noch da und da? Das war ja ursprünglich deine Idee und ja. Finde ich, das ist immer ganz witzig.
Also ich habe es auch schon verschwiegen, so ist das nicht, aber bei manchen Sachen, bei kleineren Sachen, sage ich ja auch dann mal ja. Eine Idee nehme ich.
Also es gibt, also zum Beispiel bei mir, in meiner eigenen Welt zum Beispiel, da kommuniziere ich das auch offen, dass zum Beispiel die Spieler auf jeden Fall mitentscheiden können und dürfen. Ne? Also, weil die Welt ist, die existiert zwar, es gibt ganz, ganz viele Punkte, die sind fix, aber es gibt halt auch ganz, ganz, ganz viele Punkte, die sind halt eben noch nicht entdeckt worden oder entwickelt worden von mir selber und so weiter und so fort. Und da sage ich ganz offen, ey, ihr könnt diese Welt mitgestalten und das ist auch eben das Ziel dieser Welt, ne? Das ist eine freie Welt, ist eine offene Welt, genau. Und wenn ich die Idee gut finde, dann sage ich denen das auch ganz klipp und klar und bin da so offen mit, dass das auf jeden Fall auch den Spielern sehr zugutekommt. Ne?
Ja. Ja. Und das ist auch so ein Punkt bei DSA vor allem. Die Welt ist ja so detailliert ausgestaltet, ne? Wenn man da irgendwie mit Ideen kommt, dann gibt es da immer wieder Spielende, die sagen, nee, das gibt's da nicht, das kann es da gar nicht geben, aus den und den Gründen, weil wegen das und das ist dann und dann irgendwie mal passiert.
Ja.
Ja, genau. So, und bei Ultima Ratio zum Beispiel, also ja, da gibt es auch vorgefertigte Welten, ne, aber die ist jetzt nicht so ausgestaltet, dass man jetzt sagen kann, das geht nicht so. Ne? Also da kann man immer noch sehr viel, sehr frei erfinden.
Ja, ja, das finde ich auch gut. Das ist dann zwar nicht fix für das System an sich, aber auf jeden Fall für die Runde am Tisch. Ne?
Genau.
Ja. Das finde ich sehr gut.
Ja.
Genau, also dann kommen wir mal zur nächsten Frage, weil ich sehe gerade, wir sind schon eine halbe Stunde zu Gange, das ist ja irre. Gibt es Systeme, ich fange jetzt mal bei Rosi an, die du auf jeden Fall noch spielen möchtest?
Oh, ja, alle. Nee, also ich habe jetzt nicht dieses eine, wo ich sagen will, ich bin da richtig heiß drauf, sondern ich mag es wirklich halt nicht so steif immer ein System, sondern einfach immer was Neues auszuprobieren, weil so das mein System, also was, wo ich sagen will, ja, das ist es, habe ich noch nicht gefunden. Also muss ich wohl noch viel ausprobieren.
Mhm. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, wenn du da jetzt fünf oder ein paar mehr Systeme im Schrank stehen hättest, die du noch nicht gespielt nicht hast.
Also unser Rollenspielschränke, die sind zu drei Viertel mit Sachen voll, die wir noch nicht gespielt haben.
Okay.
Das ist Fakt.
Okay, okay, aber dann sagen wir jetzt mal so fünf Systeme, die du jetzt, sag ich mal, drei Systeme, die du einkategorieren würdest, so die auf jeden Fall. So, das sind die Top 3, die ich auf jeden Fall nochmal spielen möchte in nächster Zeit.
Hieß das nur Zombie oder
ein Zombie?
Ja, dann Iron Zombie. Ratten oder noch
Ratten habe ich nur als PDF.
Das ist doch egal.
Das ist ja egal, ob als PDF oder als Buch, ist egal. Es geht ja um das System.
Als dritte 10 auch Sachen, die wir schon gespielt haben?
Nee, die waren ja...
Nee, da so ein drittes hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht. Drittes kann okay. Ich jetzt ad hoc gar nicht sagen. Also
dann kannst du auch sagen,
dass du auf jeden Fall.
Dann kannst du auch gerne sagen, dass du nochmal ein altes System nochmal wieder am Tisch holen willst.
Ja, also dann, wenn ihr spielt schon 10, dann würde ich noch Deponia auf jeden Fall dazu nehmen.
Deponia? Ah, sehr schön.
Das haben wir auch schon mal gespielt und das hat Spaß gemacht. Es war auch eher was für einen Abend oder ne, eine Session, aber...
Ah, sehr cool. Da habe ich dann auch habe ich sofort eine Frage, weil der besagte Kumpel, dem habe ich das System geschenkt, der mal gerne leiten möchte. Wie ist das so? Also vom Spielstil her und vom Setting her, macht das wie viel Spaß macht es von der Skala von 1 bis 10?
Sehr gut. Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen anstrengend war, weil ich einen Roboter gespielt habe und dann beschlossen habe, dass er mal Haare sagt. Und das habe ich aber das ganze Spiel durchgezogen. Das war irgendwann ein bisschen anstrengend, mit dem Roboter zu sprechen.
Ja.
Aber ansonsten war cool, weil du auch so viele Möglichkeiten hast. Du kannst ja quasi aus allem Müll, der da rumliegt und Schrott irgendwas zusammenbasteln.
Mhm.
Du hast also mega viele Möglichkeiten. Und für einen kreativen Kopf wie mich ist das natürlich genial.
Ja. Sehr cool. Deponia. Ich habe es gesagt, ich habe es meinem Kumpel geschenkt und ich habe auch nicht einen gehört, der das selber mal gespielt oder geleitet hat. Also sehr cool.
Ja, den Spielleiter hätten wir zufällig auch gerade da.
Hallo.
Ja. Da komme ich jetzt zu. Gibt es bei dir noch Sachen, die auf dem Zettel stehen, wo du sagen würdest, auf jeden Fall, die möchte ich noch leiten bzw. spielen?
Ja, viel zu viele Systeme, wie immer. Also da, was ich im Schrank stehen habe, ist auf jeden Fall Dungeon Slayers, habe ich auch schon seit Ewigkeit noch nie ausprobiert. Malmsturm ist auch wieder ein Fate-Setting, habe ich leider auch noch nie gespielt bisher. Eins meiner neuesten Zugänge ist Supers von Pro Indie Verlag, da habe ich eigentlich auch Bock drauf. Ja, verdammt, was haben wir noch? Ja gut, okay. Lassen wir es erstmal bei den dreien. Ich habe da aber noch viel. Ja,
glaube ich dir. Ich habe da jetzt auch im Rahmen des Podcasts, ich erzähle es auch irgendwo jedem, dass ich da sehr viele Systeme mir mittlerweile gekauft habe, einfach aus Grund, weil ich das so interessant fand, was die Leute mir hier so erzählen, was es da draußen alles so gibt, und das ist einfach total toll. Ne? Also ja. Mein Portemonnaie blutet auf jeden Fall. Und ich musste mich jetzt selber zwingen, mal ein bisschen runterzuschrauben. Ich habe mir jetzt vor kurzem auf der BavariaCon vor ein paar Wochen habe ich mir noch mal ein System, einfach weil ich ohne Buch nach Hause gehen geht nicht, finde ich. Und deswegen habe ich mir da nochmal ein System geholt. Dieseldrachen heißt das Ganze.
Ah, ja.
Genau. Also da bin ich auch mal sehr gespannt. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, auch das System total einfach gehalten.
Ja, das habe ich mir auch schon mal angeschaut, zumindest den Schnellstarter dazu.
Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache. Bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. So dieses Fantasy in der heutigen oder in der realen 30er Jahren, das finde ich total, total cool. Total abgespaced, abgedreht.
Ich finde die Idee dahinter eigentlich schon ganz cool, dass es jetzt unbedingt 30er ist, nicht. Weil ich kann mit diesem Zeitalter 20er, 30er irgendwie nichts anfangen. Aber so dieses Dieselpunk an sich,
ja,
finde ich schon interessant.
Ja gut, du kannst es ja auch in die Moderne rollen, ne? Also das ist ja, die Zeiten spielen ja im Endeffekt gar nicht die größere Rolle, sage ich mal, ne?
Ja, klar.
Genau, also das finde ich einfach auch, so Fantasy in unserer Welt, das finde ich eigentlich total cool. Ja. Okay. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ihr habt ja euch übers Rollenspiel kennengelernt. Ron, du hast gesagt, du hast davor schon ein bisschen länger gespielt oder auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfahrung. Was macht Rollenspiel für dich aus?
Was macht es für mich aus? Also erstmal das Treffen mit Familie und Freunde vor allem auch. Und dass man dann nicht einfach nur da sitzt und irgendwie über Nonsens redet, sondern dass man irgendwie gemeinsames Spiel bzw. auch Ziel hat. Und das ist halt dieses Geschichten miteinander erzählen, weil im Prinzip ist es ja nichts anderes. Mhm. Ja, das macht für mich auch, denke ich, ganz viel mit aus. Ja.
Und bei dir, Rosi?
Liebe ist einfach in andere Rollen zu schlüpfen. Und ich kann jedes Mal eigentlich, also je nachdem, welches Spiel wir haben, jemand anderes sein. Ja, also kann andere Dinge tun. Ich kann ein Mann sein, ich kann groß sein, ich kann klein, ich kann, keine Ahnung, kämpfen oder genau das Gegenteil tun. Hm. Sodass, ich liebe das einfach, so diese Vielfältigkeit.
Ja. Ja, kommt vieles zusammen eigentlich. Ne? Also ich weiß, die Frage ist schwierig. Aber meistens ist der erste Gedanke immer derjenige, der am schönsten ist. Und deswegen habe ich auch so eine schöne Frage da eigentlich. Würdet ihr denn sagen, dass Rollenspiel euch beziehungsweise ja doch euch so ein bisschen verändert hat oder euer Denken vielleicht auf andere Sachen?
Ich hätte jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich denke schon.
Also, Beispiel von mir zum Beispiel, also ist bei mir zum Beispiel, Gottes Willen. Also ein Beispiel bei mir ist halt eben dieses Rhetorische, dieses, ich kann mich teilweise besser ausdrücken und mich besser erklären, also überlegter Sachen sagen zum Beispiel, weil halt eben im Rollenspiel, gerade bei DSA, ist es ja eben ganz extrem, oder eigentlich in allen Systemen, in allen Welten, ist es halt eben so, dass auf eine Aktion eine Reaktion folgt und je nachdem, was du halt sagst, reagiert natürlich auch dein Charakter, also dein Gegenüber, ne? Und da habe ich schon das ein oder andere Mal mächtig auf die Fresse bekommen als Charakter. Und ja, da musst du halt überlegen, okay, wie sagst du das jetzt? Ne? Also das ist so bei mir eben dieses Positive, was ich daraus ziehe, ist halt eben, wie gesagt, dieses Rhetorische. Ne? Also wie kann ich mich besser ausdrücken, sag ich mal, ohne ins Fettnäpfchen zu treten.
Ich verstehe zumindest, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das bei mir schon einen Effekt hatte. Vielleicht kann meine Frau das sagen.
Bei dir weiß ich das ja nicht. Ich kenne dich ja nur als Rollenspieler. Ich kann nur für mich sagen, bei mir hat es das Selbstbewusstsein gestärkt, weil ich mich einfach eher traue, draußen, sage ich mal, in der Realität auch noch zu sagen. Und mir zur Not einfach vorstelle, alles klar, das ist jetzt eine neue Session. Du bist jetzt in Charakter, spiel meinen ne, Charakter da und dann bin ich einfach ruhiger. Das hilft mir so im Kopf.
Also auch sehr interessant. Wir haben bei uns in der Runde einen, der ist der ist sehr introvertiert. Und der hat jetzt teilweise auch schon Charakter gespielt, wo er so richtige Haudegen gespielt hat, wo man wirklich im Leben nicht gerechnet hätte, dass der sowas spielen würde. Ne? Und da merkt man auch, dass es macht was mit ihm, ne? Also Rollenspiel an sich. Also das merkt man schon.
Ja, aber wenn ich noch was dazu sagen darf, nein, ich mache das einfach.
Ja klar, wir sind ja unter uns.
Also zumindest, wo ich noch angefangen habe zu spielen, war ich, glaube ich, auch zurückhaltender. Und mittlerweile kann ich mich auch zurückhalten. Dadurch, dass ich ja nur noch wenig am Spielen selber bin, aber auch so, denke ich, hat das mehr mit mir, dass ich mir dann halt auch mehr zutraue. Ja, ich denke auch. Ja, und auch Selbstbewusstsein gesteigert. Doch, würde ich so sagen.
Also Selbstbewusstsein gesteigert. Ja, genau. Na gut, in der Rolle als Spielleiter macht das natürlich auch Sinn, selbstbewusst Entscheidungen zu treffen, die den Spielern vielleicht nicht ganz liegen oder passen, so von wegen, hey, was soll das? Und du musst dich halt durchsetzen. Ne? Also das ist halt eben das, was den Spielleiter ausmacht, ja. Ja, sehr cool. Sehr, sehr schön. Also wir haben es am Anfang der Folge ja so ein bisschen erwähnt gehabt, oder im Vorgespräch besser gesagt. Ihr seid ja zwei, oder Rosi ist ein sehr kreativer Kopf und hat auch eine Facebook-Seite, eine Instagram-Seite und eine eigene Homepage. Gedankenteiler heißt das Ganze und da wollen wir natürlich auch so ein bisschen drüber sprechen. Worum geht's da? Was machst du da? Was ist das genau?
Ja, also Gedankenteiler ist, wie der Name schon sagt, eine Seite, auf der ich meine Gedanken teile, aber vor allen Dingen auch eben kreativ bin. Also ich zeige, was ich so mache und schreiben. Es gibt auch manchmal Geschichten aus dem Rollenspiel tatsächlich, habe ich auch schon geschrieben, Spielberichte. Aber ich schreibe auch Kurzgeschichten zum Beispiel, habe da auch einige Veröffentlichungen und ich mache viel im kreativen Bereich, also malen, basteln und Co. Und ab jetzt 1.3. könnt ihr mich auch alle buchen. Da bin ich dann nämlich offiziell auch mit Gedankenteiler selbstständig.
Ah, sehr schön. Und was, was bietest du denn da an dann?
Ja, zum Beispiel handgezeichnete Kunstwerke, also falls jemand einen Charakter von möchte oder etwas, oder Karten oder Texte, zum Beispiel Hintergrundgeschichten etc. Mhm. Also ich sag's mal so, solange es kreativ ist, kriegt er es wahrscheinlich bei mir.
Sehr schön. Und wie kamst du zu dieser Idee?
Naja, ich war schon immer kreativ. Gedankenteile gibt es auch schon seit über 10 Jahren. Mhm. Und wie heißt das so schön, ne? Lebe deinen Traum. Und dann habe ich hatte schon länger mit den Gedanken gespielt und dann habe ich irgendwie so jetzt das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt von dann, mal gedacht, einfach mal machen, könnte ja gut werden.
Ja, warum denn auch nicht? Also wenn ihr irgendwelche kreativen Sachen haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei, gedankenteiler.de. Werde ich auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes. Ganz kurz darüber gesprochen. Ganz kurz oder wieder zurück zum Rollenspiel. Was war dein erster Charakter, Ron?
Azathoth Svafgarzon, ein Torwaler. Der halt typisch mit Schild und Axt losgerannt ist zuerst. Irgendwann dann, ich weiß gar nicht mehr warum, hat er dann so einen Hammer bekommen, glaube ich sogar. Ja, und so ein Kriegshammer oder sowas war das dann irgendwann, ja. Konnte ich aber nicht werfen und kam dann wieder zurück. Soweit war ich noch nicht.
Soweit warst du noch nicht? Nee. Also, hätte der das gerne machen können oder wäre er einfach zu früh gestorben?
Nee, der ist noch nie mal gestorben. Wir hatten damals die G7-Kampagne gespielt und viele wechselnde Spielende auch und dann hieß es irgendwann, Magier sind irgendwie, warum auch immer, bei uns gekommen und gegangen während der Kampagne so und dann sagte er ja, sollte auf jeden Fall notwendig sein, dass Magier dabei ist und dann habe ich irgendwann zum Magier gewechselt oder Magierin, ich weiß gar nicht mehr,
schade. Wie hieß.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Würdest du den nochmal auspacken, wenn du DSA nochmal spielst?
Ich hätte Bock drauf, ja.
Glaube ich. kann ich ganz gut nachvollziehen.
Ja. Was war denn dein erster Charakter?
Mein erster Charakter, den spiele ich aktuell auch in der aktuellen Kampagne, ist Glasil Bornstedt, ein Wundarzt aus dem Bornland. Und ja, auch eine ganz fantastische Hintergrundgeschichte, die ich, also es war damals bei uns so, wir haben angefangen mit einem Spielleiter, der auch schon über 20 Jahre Erfahrung hatte oder 15 Jahre. Dann einer, der quasi Location stellte, wo wir gespielt haben, weil wir spielen seither nur am Tisch. Also wir haben es in der Corona-Phase ausprobiert, online zu spielen. War semi-gut, also nicht von Erfolg gekrönt, sagen wir es mal so, weil dann auch mal ein Termin vergessen worden ist und auch mit Internet und so weiter und so fort. Aber das ist auch nebensächlich. Und ja, dann haben wir an dem Abend unsere Charaktere erstellt. Wir haben eigentlich mehr oder weniger so Archetypen genommen. Also den klassischen Magier, den klassischen Andergaster Ritter, was hat er da auch? Ein Torvaler war auch mit dabei. Ja, und dann halt eben auch, Waldelf, Mezcal, und halt eben mein Charakter, Glasil Bornstedt. Also den Bornstedt, den Namen, den habe ich ihm, den Nachnamen habe ich ihm ein paar Jahre später erst gegeben. Und habe dann aber auch auf dem Heimweg dann mir sofort ausgedacht, okay, was könnte der auf dem Weg dorthin aus Festum, also aus Bornstedt, aus Bornland runter nach Andergast, was könnte der dort erlebt haben auf dieser Reise? Weil das allein ist ja schon eine Reise und ein Abenteuer. Und ja, dann habe ich mir halt überlegt, okay, der hat seine Eltern relativ früh verloren. Er wurde aufgezogen oder großgezogen von einem alten Wundarzt. Deswegen hat er die Profession dann auch übernommen so ein bisschen. Hat von ihm dann halt so mehr oder weniger alles gelernt. Und als der dann gestorben ist, da war er dann 16 oder 17 drum, hat er sich dann gedacht, gut, dann ziehe ich jetzt alleine weiter und verdiene meine Brötchen mit dieser Profession. Hat dann während der Geburt eines Kalbes seinen kleinen Finger verloren. Macht eigentlich gar keinen Sinn, weil man da eigentlich keinen Finger verlieren konnte, aber er hat halt so viel Pech gehabt. Ja, ist halt so. Nein. Ja, dann dieser Charakter ist halt jetzt seit 8 Jahren immer noch mein erster Charakter und ist eigentlich auch schon 4 oder 5 Mal gestorben und ist 5 Mal wiederbelebt worden. Also sehr krass.
Hat einen kleinen Finger verloren. Ist mehrmals wieder auferstanden. Hat das vielleicht mit dem Lahmlosen zu tun?
Also das mit dem kleinen Finger, das war wirklich so eine Finte für den Lahmlosen, so im Kopf. Könnte man ja denken, dass das was mit dem Lahmlosen zu tun hat. Ja, und das mit dem Wiederbeleben, da haben die zwei Heiler oder die zumindest die beiden magisch affinen Charakter bei uns am Tisch einfach so viel Glück gehabt mit dem Würfeln, dass es halt geklappt hat. Ne? Also wir hatten so eine Hausregel aufgestellt, als es das erste Mal so war. Der hat jetzt zwar keine Lebenspunkte mehr, aber können wir es noch irgendwie schaffen, den wiederzubeleben? Und dann haben wir das halt, der Spielleiter damals hat dann gesagt, okay, wenn du es jetzt schaffst, aus Balsam Salabunde eine kritische 1 zu würfeln, dann kriegst du den mit einem Lebenspunkt wieder. So. Ja, und das hat er dann geschafft. Also quasi auf Ansage. Ne?
Ja.
Ja, und das war dann die erste Wiederbelebung. Und dann die zweite, da kam die dritte. Und irgendwann kam dann die vierte. Und nach der vierten hat dann Glasil gesagt, so, nee, ich möchte mich jetzt eigentlich zur Ruhe setzen und eigentlich habe ich auch gar keinen Bock mehr. Und irgendwie höre ich Stimmen aus dem Jenseits. Jetzt mische ich mir, also der hat natürlich auch schon sehr viel gelernt während den ganzen Kampagnen. Also Alchemie war er mittlerweile oder ist er mittlerweile sehr gut. Hat sich seinen eigenen Gifttrank gebraut aus verschiedensten Giftsorten, die es da so gibt und hat sich dann halt umgebracht. Und im Laufe der Kampagne ist er halt wiederbelebt worden. Oder besser gesagt, wiederbelebt worden, weil es zur Kampagne dazugehört. Ja, und deswegen jetzt das 5. Mal, ne? Also ist schon wirklich sehr, sehr strange, das Ganze. Andersrum haben wir auch eine Hausregel, wenn du mit Balsam Salabunde jemanden ins Leben zurückrufen willst, du würfelst aber eine 20, dann ist er auch wieder am Leben, aber er ist untot.
Okay.
Weil es gibt auch bei DSA ein Buch, das, da geht es über Untote, Tod und Untot heißt das Buch, genau.
Ja, ja, ja.
Und okay. Da habe ich mich mal so ein bisschen reingelesen, was da eigentlich alles so möglich ist. Und es ist ja irre, was da noch alles möglich ist. Also, ist ja Wahnsinn, ne? Rosi, jetzt habe ich über meinen Charakter gesprochen. Das kennen die meisten natürlich eigentlich schon. Aber was war denn dein erster Charakter?
Das war tatsächlich dann logischerweise bei Plüschbauer Plünder. Das war Bernhard, also Bernhard. Ne? Und ein Punker-Teddybär.
Ein schwuler Punker-Teddybär.
Ein homosexueller Teddybär. Ja. Punker-Teddybär auf jeden Fall. Das Problem war nur, dass alle, die am Tisch mit saßen, ja schon mal PNP gespielt haben und ich nicht. Und alle ganz fleißig ihre Charaktere gemacht haben und gesagt, ja, mach du mal, das ist ganz einfach. Was dann hinterher dazu führte, wie wir während des Spiels irgendwann mal festgestellt haben, dass Bernhard zwar hacken konnte, aber nicht ansatzweise lesen.
Auch nicht schlecht. Sehr witzig. Also musste immer einer vorlesen und du musstest dann sagen, okay, so und so müssen wir es machen.
Es konnte keiner lesen.
Das Problem war, dass keiner aus unserer Gruppe lesen konnte. Das war dann eher so, ich tippe mal überall drauf und guck, was passiert. Vielleicht klappt das ja.
Ah, super. Das ist ja auch sehr interessant.
Man hatte Ahnung von der Technik im Prinzip dahinter, aber konnte nur nicht lesen.
Ja, super. Ja. Da frage ich mich jetzt halt gerade, wie hat er sich das alles beigebracht?
Ja.
Das wird mein Geheimnis bleiben.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Habt ihr noch, also wir kommen jetzt so langsam zum Ende der Folge. Es ist, ich merke gerade, es ist zu wenig Zeit für zwei Personen, definitiv. Vielleicht können wir das bestimmt, das kriegen wir bestimmt nochmal irgendwann hin, jeder nochmal so ein kleines Einzelgespräch zu führen. Bestimmt, wenn ihr da Bock drauf habt, muss nicht unbedingt sein. Aber es ist grundsätzlich sowieso so, dass jeder herzlich willkommen ist, auch gerne ein zweites Mal. Also das vorweg. Aber wie gesagt, wir kommen so langsam zum Ende der Folge. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte für die Rollenspieler da draußen, die gerade zuhören?
Ich würde jetzt erstmal sagen, wenn ihr Bock habt, fangt einfach an. Nehmt euch ein System, was euch passt. Ihr müsst nicht perfekt sein. Ne? Ihr müsst es nicht auswendig kennen, ne? Sondern einfach mal die grundlegenden Regeln lernen und damit erstmal anfangen und alles andere ergibt sich dann später.
Traut euch, probiert was Neues aus und spielt vor allen Dingen als Gruppe zusammen und nicht gegeneinander.
Das wichtig ist auch, die Spielleitung ist nicht dein Feind.
Nicht immer. Das ist richtig. Es gibt aber auch Systeme, wo sie definitiv dein Feind ist. Aber das sind dann schon eher Rollenspielsysteme, wo es wirklich erfahrener ist.
Ich wollte gerade sagen, das soll denn ja auch so sein, aber da muss man dann gerade zu Anfang dann halt auch vorsichtig sein und vor allem, wenn man die Spielenden auch nicht kennt.
Ganz genau. Da komme ich auf, weil du gerade sagtest, wenn ihr Bock habt zu spielen, fangt an. Was haltet ihr oder findet ihr die Runde 0 wichtig oder sollte man einfach drauf losspielen?
Also ich würde sagen, es kommt drauf an. Wenn man die Spielenden, also sich komplett noch gar nicht kennen und sich neu zusammenfinden, dann würde ich sagen, redet drüber. Wenn es jetzt allerdings so Familie und Freunde sind, die man auch schon seit Ewigkeiten kennt, die kann man ja schon ein wenig einschätzen. Na, da würde ich sagen, einfach mal anfangen. Mhm.
Aber bei so richtig weltfremden Leuten sollte man so eine Runde 0 schon machen.
Ja, auf jeden Fall zumindest was alles ansprechen, was vorkommen könnte. Ja. Na, so vielleicht auch mal auf robo-abenteuer.de, da habe ich ja auch mit drauf einen Artikel verfasst, wo man
welche Fragen man stellen könnte oder was auch immer.
Man sollte sich
schon mal ein bisschen vorbereiten, denke
ja.
ich.
Ja, sehr auf jeden Fall. Also sehe ich ganz genauso. Ich habe es jetzt, wie gesagt, vor ein paar Wochen auf der Con auch gehabt. Da haben wir One-Shot-Cthulhu gespielt und da wurde auch im Vorfeld gesagt, hey, hier liegt eine Karte, die einfach hochheben, wenn euch das zu viel wird, dann wird das abgehackt, abgeschnitten, bisschen runtergeschraubt, alles cool.
Genau.
Ja. Sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Hat mich sehr gefreut, einen Doppelpack vor mir zu haben. Das ist, wie gesagt, das allererste Mal im Rahmen dieses Podcasts. Und hat mich sehr gefreut, euch kennengelernt zu haben.
Ja, danke. Danke
auch.
Können wir so zurückgehen.
Das freut mich.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.